Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem neuen Roman von Thomas Espedal und zu Beginn mit Rhythmusgymnastik der besonderen Art. Eine dolle Nummer, eine hervorragende Tänzerin, eine außerordentliche Frau, so schwärmte Kurt Tucholsky, und die Publizistin Elisabeth Castonier beschrieb jene, von der gleich zu sprechen sein wird, als Rotkäppchen, Großmutter und der böse Wolf in einer Person. Valeska Gerd, die als Ausdruckstänzerin in den 1920er Jahren berühmt wurde und den modernen deutschen Tanz revolutionierte, lässt sich in keine Kategorie pressen. Der Berliner Alexander Verlag hat nun Gerds Autobiografie neu aufgelegt und Kirsten Reimers hat das Buch gelesen.
In einem Interview aus dem Jahr 1977, ein Jahr vor ihrem Tod, erklärte die 85-jährige Valeska Gerd: Jede Art von Routine geht mir auf die Nerven. Ich muss immer etwas Neues machen. Eine Aussage, die ihr Lebenslauf in jeder Hinsicht widerspiegelt. Im Januar 1892 wurde Gertrud Valeska Samosch in Berlin geboren. Schon früh erhielt sie Tanzstunden, später kam Schauspielunterricht hinzu. Ihr erster öffentlicher Auftritt, gemeinsam mit weiteren Tanzschülerinnen, glich einer Initialzündung. Während die übrigen Mädchen zarte Blumenbilder tanzten, ging es Valeska Gerd um anderes, wie sie in ihrer Autobiografie schildert.
Ich brannte vor Lust, in diese Süßigkeit hineinzuplatzen. Voll Übermut knallte ich wie eine Bombe aus der Kulisse. Mit Riesenschritten stürmte ich quer über das Podium, die Arme schlenkerten wie ein großes Pendel, die Hände spreizten sich, das Gesicht verzerrte sich zu frechen Grimassen. Dann tanzte ich süß. Jawohl, ich kann auch süß sein. Im nächsten Augenblick hatte das Publikum wieder eine Ohrfeige weg. Der Tanz war ein Funke im Pulverfass. Das Publikum explodierte, schrie, pfiff, jubelte. Ich zog frech grinsend ab. Die moderne Tanzsatire war geboren, ohne dass ich es wollte oder wusste. Und dadurch, dass ich unvermittelt süß nach frech, sanft nach hart setzte, gestaltete ich zum ersten Mal etwas für diese Zeit sehr Charakteristisches, die Unausgeglichenheit.
Schon bald wurde Valeska Gerd als Solotänzerin engagiert. Hinzu kamen Theaterrollen in München und Berlin. Sie arbeitete mit Max Reinhardt und mit Bert Brecht. Dieser sah in ihr seine Idee des epischen Theaters verkörpert. Sie erhielt Filmrollen. Unter anderem spielte sie die Mrs. Peachum in der Verfilmung der Drei-Groschen-Oper durch G.W. Pabst und den Puck in jener von Shakespeares Sommernachtstraum durch Hans Neumann. Zwischen 1918 und 1933 war Valeska Gerd international berühmt und trat in Paris und Moskau auf. Regisseur Sergei Eisenstein war vor Liebe zu ihr wie paralysiert. Klaus Mann träumte von ihr. Doch Valeska Gerd hielt nichts lange durch. Sie brach jedes Engagement schnell wieder ab, war ruhelos. Wie sie in ihrer Autobiografie schreibt, vermisste sie den Tanz, wenn sie Theater spielte, und sehnte sich nach dem Schauspiel, wenn sie tanzte. Darum verband sie schließlich beides. Sie kombinierte Tanz mit Pantomime, später nahm sie auch die Stimme dazu. Während zeitgleich Mary Wickman in Dresden barfuß den Ausdruckstanz in Zartheit weiterentwickelte, revolutionierte Valeska Gerd ihn, indem sie in Straßenschuhen tanzte, das Gesicht kalkweiß gepudert, mitunter stark geschminkt, um die Mimik zu unterstreichen. Sie war gekleidet in ausdrucksstarke, farbenkräftige Kostüme, die sie selbst entwarf. Die Kunst von Valeska Gerd hat nichts Liebliches, sie ist vielmehr grotesk. Gerd wollte Menschen in ihrer Zeit darstellen, dafür suchte sie ihre Themen außerhalb des bürgerlichen Kunstspektrums im Alltagsleben. Sie tanzte die Kinowochenschau mit Rennradlern und Soldaten. Sie tanzte den Zirkus mit Tierdressuren und Clowns. Sie tanzte Pferderennen und politische Versammlungen. Sie tanzte eine Prostituierte samt Koitus und Orgasmus. Sie tanzte den Tod.
Bewegungslos stehe ich in einem langen schwarzen Hemd auf grell erleuchtetem Podium. Mein Körper spannt sich langsam, der Kampf beginnt. Die Hände ballen sich zur Faust, immer fester, die Schultern krümmen sich, das Gesicht verzerrt sich vor Schmerz und Qual. Ich biege den Kopf zurück, Schultern, Arme, Hände, der ganze Körper erstarrt. Sekundenlang stehe ich bewegungslos da, eine Säule des Schmerzes. Dann weicht langsam das Leben aus meinem Körper, sehr langsam entspannt er sich. Der Schmerz lässt nach, der Mund wird weicher, Schultern fallen, die Arme werden schlaff, die Hände. Der Kopf fällt schnell, der Kopf einer Puppe. Totenstille. Niemand im Zuschauerraum wagt zu atmen. Ich bin tot.
Es ging Gerd nicht um die Provokation, um der Provokation willen. Sie wollte Konventionen und Grenzen erfahrbar machen. Ihre Kunst polarisierte, sie war sozialkritisch und aufpeitschend. Nichts war improvisiert, jeder Schritt, jede Geste war geübt, doch wurde die Aufführung durch die jeweiligen Umstände und Stimmungen beeinflusst, sodass kein Auftritt dem anderen glich. Nach 1933 von den Nazis als entartet, diffamiert und als Jüdin verfolgt, versuchte Valeska Gerd vergeblich, im europäischen Ausland Fuß zu fassen. 1939 emigrierte sie schließlich in die USA. Hier arbeitete sie unter anderem als Tellerwäscherin und Aktmodell, bis sie 1941 in New York die Beggar Bar eröffnete, ein Nachtlokal ohne Alkohollizenz, das gleichzeitig Kabarett war. Es blieb nicht das Einzige. Auch in Provincetown auf Martha's Vineyard, später in Zürich, Berlin und schließlich in Kampen auf Sylt eröffnete Valeska Gerd Lokale, in denen die Künstlerinnen und Künstler nicht nur auftraten, sondern auch kellnerten, kochten oder die Garderobe machten. In der Beggar Bar war zum Beispiel Tennessee Williams als Aushilfskellner tätig. In der Hexenküche in Berlin Anfang der 50er Jahre bediente Klaus Kinski, wenn er nicht auf der Bühne stand. Die Beggar Bar war legendär. Unter anderem verkehrten dort Marcel Duchamp, Judy Garland und Vincente Minnelli. An diesen Erfolg konnte Valeska Gerd nicht anknüpfen, als sie 1949 nach Berlin zurückkehrte. Sie und ihre Kunst waren von der Öffentlichkeit weitgehend vergessen. Zudem thematisierte sie nun in ihren Auftritten in der Hexenküche die jüngere Vergangenheit Deutschlands und rührte damit an gesellschaftliche Tabus. Bald schloss sie diese Bar wieder, doch den Ziegenstall, ihr Kabarett in Kampen auf Sylt, führte sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1978 weiter. Auch wenn sie kein breites Publikum mehr erreichte, war sie doch in Avantgarde-Kreisen bekannt. Valeska Gerd drehte in den 60er und 70er Jahren mit Fellini, Fassbinder und Schlöndorff. Letzterer produzierte auch einen Dokumentarfilm mit und über Gerd. Die Punkbewegung der späten 70er und frühen 80er Jahre in Deutschland entdeckte Valeska Gerd in ihrer Unbedingtheit, ihrem Lebenshunger, ihrer Kraft und ihrer Unbeugsamkeit schließlich für ein größeres Publikum. In ihrer Autobiografie, die erstmals 1968 erschien und jetzt vom Alexander Verlag Berlin neu aufgelegt wurde, erzählt Valeska Gerd frisch, unmittelbar, szenisch und manchmal etwas chaotisch ihr bewegtes Leben. Sie spart auch ihre Misserfolge, ihre vielen Zivilprozesse und auch ihre Unbeherrschtheit nicht aus, die ihr mitunter im Weg stand. Das Nachwort von Frank Manuel Peter hilft zu verstehen, wie revolutionär und bedeutsam Valeska Gerd als Person und als Künstlerin war. Bis heute beeindruckt sie in ihrer Unbeirrtheit und Unabhängigkeit im Privatleben wie in ihrer Kunst.
Kirsten Reimers über Valeska Gerd. Ich bin eine Hexe. Kaleidoskop meines Lebens mit einem Nachwort von Frank Manuel Peter, herausgegeben vom Deutschen Tanzarchiv Köln, Alexander Verlag Berlin, 288 Seiten, 19,90 €. Die Autofiktion, also die Verwandlung der eigenen Biografie in Literatur, ist durch Autoren wie Annie Arnaud, Edouard Louis, Andreas Mayer, Gerhard Henschel oder jüngst Ocean Vuong das wohl am prächtigsten blühende literarische Genre der vergangenen Jahre. Besonders viele bedeutende Vertreter dieses oft schonungslosen Umgangs mit dem eigenen Leben stammen aus Norwegen, Jon Fosse, Stig Zetterbacken, Karl Frode Tiller und natürlich Karl Ove Knausgård. Der Bergener Thomas Espedal ist vielleicht der ambitionierteste in dieser Reihe. Seit gut 20 Jahren erzählt er in unterschiedlichen literarischen Formen die Geschichte seines Alter Egos und spiegelt sie in der Literaturgeschichte. Nun hat er mit Das Jahr ein Langgedicht vorgelegt. Mike Brüggemeier hat das Buch gelesen.
Thomas Espedal ist ein Meister der literarischen Selbstbespiegelung. Im Gegensatz zu seinem Freund und Kollegen Karl Ove Knausgård geht es ihm nicht darum, sein Leben vor uns auszubreiten. Im Gegenteil, er verdichtet es und lässt es mit den Texten anderer Autoren in Verbindung treten. Die Literaturgeschichte dient ihm gewissermaßen als Hallraum für die eigene Biografie. Umgekehrt könnte man auch sagen, er schreibt sein Leben in die Literaturgeschichte hinein. Das tut er in unterschiedlichen Formen. Tagebuchaufzeichnungen, Briefen, Erzählungen, Essays und Romanen. Für das 2016 erschienene Buch Oret, das nun in der deutschen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel unter dem Titel Das Jahr vorliegt, wählte er die Gedichtform. Das Jahr, um das es hier geht, beginnt am 6. April 2014, einem Montag.
Es ist gesagt worden, es ist geschrieben worden, dass der erste Mensch am 6. April zur Welt kam. Das ist unschwer vorstellbar, die Welt ist schon da, mit Flüssen und Meeren, Ländereien und Gebirgen, Wiesen und Bäumen, Pflanzen und Tieren. Alles ist da. Und er, der erste Mensch, kommt den Fluss entlang gegangen.
Der Erzähler von Das Jahr, ein 53-jähriger norwegischer Schriftsteller, der mit dem Autor identisch zu sein scheint, ist an diesem Tag auf dem Weg von Nizza nach Avignon, dann geht es zu Fuß weiter nach Fontaine de Vaucluse. Dort ließ sich der italienische Dichter und Chronist Francesco Petrarca im Jahr 1337 ein Haus errichten, um sich von der Welt zurückzuziehen und seine Canzoniere zu schreiben. Eine Sammlung von Sonetten und Kanzonen, mit denen er seiner großen, unerwiderten und früh verstorbenen Liebe Laura ein literarisches Denkmal setzen wollte. Kennengelernt hatte er seine Muse ausgerechnet an einem 6. April, im Jahr 1327. Espedals Erzähler befindet sich auf einer Petrarca-Wallfahrt.
Ich bin gereist, um den Canzoniere hier zu lesen, wo die Gesänge an Laura geschrieben wurden. In Avignon und dem Vaucluse-Tal, hier in dem Haus, den Bergen und nicht zuletzt an dem Fluss, der in den Gedichten so präsent ist. Ich wollte sie genau lesen, in der Art einer Meditation, vielleicht als Trost.
Den Trost sucht der Schriftsteller, weil auch er an die ewige Liebe glaubt. Und auch bei ihm ist sie unerwidert. Es geht um Janne. Espedal erzählte in seiner im Original 2011 erschienenen Erzählung Wieder die Natur von ihr. Dort schildert er die leidenschaftliche Beziehung seines alter Ego zu der sehr viel jüngeren Frau und spiegelt sie in der Liebesaffäre des Frühscholastikers Pierre Abeillard und seiner Schülerin Eloise. Diese endete damit, dass der Theologe vom Onkel des jungen Mädchens entmannt und Eloise nach Geburt des gemeinsamen Kindes ins Kloster geschickt wurde. Die Briefe, die die tiefgläubigen Liebenden sich danach schrieben und Abeillards autobiografische Leidensgeschichte, gehören zur Weltliteratur. Die tragische Liebesgeschichte inspirierte über die Jahrhunderte viele Autoren von Rousseau bis Luise Rinser. In Wieder die Natur wird es nicht ganz so tragisch. Janne verlässt den in Bergen lebenden Schriftsteller für einen seiner besten Freunde Richtung Oslo. Der Verlassene schreibt seine eigene Leidensgeschichte auf. In Das Jahr gibt er nun nicht mehr den Leidenden, sondern den trotz aller Umstände weiter Liebenden.
Ist es wirklich möglich, dieselbe Frau zu lieben, das ganze Leben lang, auch wenn sie die Liebe nicht erwidert? Und was für eine Liebe ist das? Ist es eine größere Liebe? Oder Selbstbetrug, anhand dessen der Dichter seine Leiden konstruiert, so dass die Lieder durchaus nicht von Laura handeln, von der Liebe, sondern vom Schreiben, davon, die Quelle der Dichtung zu entdecken, also den Verlust der Liebe.
Der Erzähler denkt und wandert seinem Vorbild Petrarca nach und reflektiert dabei doch eigentlich sein eigenes Leben und seine eigene Kunst. Dann nimmt er den Zug nach Montpellier, wo er auf dem Literaturfestival aus Wieder die Natur liest, fährt weiter nach Barcelona und von dort aus mit seinem 78-jährigen Vater auf eine Mittelmeerkreuzfahrt zu gehen. Schließlich erkennt er in dessen Leben ein vertrautes Motiv wieder, denn der Vater lebt 17 Jahre nach dem Tod der Mutter noch immer allein.
Ich habe in meinem ganzen Leben nur eine einzige Frau geliebt. Das ist der Satz meines Vaters. Und es ist ein Satz aus einem von Petrarcas Briefen an Boccaccio. Und als ich Petrarcas Geschichte erforschte, erforschte ich, ohne es zu wissen, die Geschichte meines Vaters. Ich habe nach einer Liebesgeschichte geforscht, die ich für meine hielt.
Der Vater ist aber nicht nur unbewusstes Vorbild und Verbündeter in Liebesdingen. Er ist für den Schriftsteller in seinem Verfall und seiner Selbstaufgabe auch eine Verkörperung des eigenen Todes. Er habe seinen Soll erfüllt, müsse nur noch ein letztes Buch über den Tod schreiben, erklärt er. Nicht über den frühen Tod, wie ihn die Mutter seines Kindes und Ex-Frau Agnete starb, sondern über den guten Tod, der zur rechten Zeit eintritt. Er legt sich ein Zölibat auf, das er zu seinem eigenen Erstaunen nicht bricht, als sich die Möglichkeit bietet, und betätigt sich wie Petrarca als Chronist. Berichtet von globalen Krisen, dem Krieg in Syrien, den Geflüchteten im Mittelmeer, der Klimakrise und dem Terror. Zu seinem 54. Geburtstag am 12. November lädt er seinen Vater zum Essen in seine Wohnung. Doch der bleibt nicht lang. Sie gehen auseinander, um jeder für sich die Verstorbenen willkommen zu heißen und mit ihnen zu feiern. So treffen die Großeltern, die Mutter und Agnete in Begleitung von zwei unbekannten Männern in der Wohnung des Schriftstellers ein. Am Ende scheint dieser mit dem Leben und dem Tod versöhnt.
Wir trinken einen trockenen deutschen Weißwein. Der Vater meiner Mutter steht auf und erhebt sein Glas. Herzlichen Glückwunsch, sagt er. Wir hoffen, dass du uns bald besuchen kommst. Das hoffe ich auch, sage ich und proste meiner Familie zu.
Es ist ein großer Genuss, diesen Reflexionen vom Frühling in den Herbst über die Liebe in den Tod zu folgen. Espedals literarisches alter Ego als tragische, aber nicht selten auch als komische Figur zu erleben. Und obwohl sich der großenteils ohne Satzzeichen als Lyrik gesetzte Text wie Prosa liest, ohne einheitliches Versmaß, Strophen oder gar Reime auskommt, steckt in dieser Verdichtung von Kunst und Leben eine große poetische Kraft und Musikalität. Sie nimmt einen gefangen und lässt einen dieses schmale Buch auch nicht aus der Hand legen, wenn man es beendet hat. Man beginnt erneut, erkennt Motive, Anspielungen, Verweise auf frühere Werke des Autors. Espedals jüngstes, im vergangenen Jahr in Norwegen erschienenes Werk trägt den Titel Elsken, Liebe. Es ist ein Roman. Er handelt von einem lebensmüden Mann, der sich auf den Tod freut. Die große Erzählung des literarischen Selbstbespiegelers geht also weiter. Hoffentlich ist es nicht das letzte Kapitel.
Maik Brüggemeier über Thomas Espedal, Das Jahr aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel, Mattes und Seitz, Berlin, 196 Seiten, 22 Euro. Und wie jeden Freitag schauen wir kurz auf den Mitternachtskrimi, der in dieser Nacht ab 0.05 Uhr laufen wird und einen zunächst sehr zeitgenössisch klingenden Titel hat, nämlich Der Joker. Das ist allerdings kein Hinweis auf den derzeitigen Blockbuster, der im Kino zu sehen ist, sondern es geht hier um ein Stück von Edgar Wallace, eine Sendung vom SWF von 1988. Wieder wurde ein Mann in der Nacht bei einem Autounfall getötet. Wieder hat sich der Fahrer aus dem Staub gemacht. Es gibt mehrere solcher Unfälle und mehrfach wurde am Unfallort eine dunkle Limousine gesehen. Diesmal gibt es sogar eine Zeugin, die den Wagen in einer Seitenstraße beobachtete, von wo aus er gezielt auf das Opfer zuraste. Also es war eindeutig ein Mordanschlag und wir hören kurz hinein.
Mein Name ist Higgins, Chief Inspector Higgins.
Um es kurz zu machen, Scotland Yard und das bin in diesem Falle ich. Wir versuchen, einem der gefährlichsten Verbrecher auf die Spur zu kommen, aber wir haben nicht den geringsten Hinweis auf seine Identität. Wir wissen nur eines, er fährt einen dunklen Jaguar aus der XJ6er oder 12er Serie.
Naja, Sie machen das schon, Higgins.
Und ich bin wahrscheinlich der Nächste.
Ein Gedanke beunruhigt mich zutief.
Welcher, Sir John?
Dass er sich diesmal irrt. Dass keine der Personen, die er verdächtigt, der Joker ist. Dass es jemand völlig Unbekanntes ist, oder was noch schlimmer wäre, dass es jemand ist, der unter uns weilt. Jemand, den wir alle kennen.
Ein Ausschnitt aus dem Mitternachtskrimi. Der Joker allerdings nach Edgar Wallace. Heute der erste Teil um 0.05 Uhr. Der zweite wird in der kommenden Woche gesendet. Kurz vor Ende noch kurz die Meldung. Sie haben es möglicherweise schon längst mitbekommen. Der Bayerische Buchpreis 2019 ging an David Wagner und an Jan-Werner Müller. Gestern Abend vergeben. Wagner wurde die Auszeichnung in der Kategorie Belletristik für seinen Roman Der vergessliche Riese zugesprochen. Müller erhielt ihn für sein Buch Furcht und Freiheit für einen anderen Liberalismus in der Sparte Sachbuch. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und dem E-Rezept, das kommen wird. Und da gibt es noch einige offene Fragen, die gleich für Sie möglicherweise beantworten und schließen kann Uli Blumenthal, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.